Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
der Sozial- und Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuber. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Stucke.
Sind Sie CDU- oder CSU-Mitglied, Herr Kaschuber?
Das kann ich mit entschiedenem Nein beantworten.
Sonstige Parteizugehörigkeit?
Nein, also ich nehme Partei für viele Ideen und Interessen, die mir wichtig sind, aber habe es immer vermieden, Parteimitglied zu werden, weil ich also ehrlich gesagt nichts schlimmer finde als meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die in Parteidiensten unterwegs sind. Das ist zwar eine freie Entscheidung, aber ich finde, man ist dann doch so ein bisschen Klientel und verliert Freiheit.
Ich frage Sie sicherheits- und ehrenhalber trotzdem natürlich, haben Sie aus der Corona-Pandemie persönlichen finanziellen Vorteil gezogen, Herr Kaschuber?
Ja, das muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ich spare gerade die Taxikosten und Studio, weil ich aus dem Home Office, also dem Innenministerium in England, aber in Deutschland eben dem Heimbüro an unserer schönen Sendung teilnehme.
Gut, das war dann jetzt wenigstens, das ist ja auch immer ein Ruf, klar, transparent von Ihnen, wie sehr transparent das ansonsten läuft bei CDU- und CSU-Abgeordneten gerade, das hören wir gleich und besprechen wir gleich. Da waren jetzt alle angehalten, im Bundestag eine Ehrenerklärung zu unterzeichnen bis gestern und haben das auch getan und bestätigen damit, dass sie keine finanziellen Vorteile, persönliche Vorteile aus der Corona-Krise erzielt haben. Herr Kaschuber, kann man damit sagen, alles gegessen, alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen in der Unionsfraktion?
Nein, also wir können damit ja nur sagen, dass es sozusagen zwei Effekte gibt. Der eine Effekt ist sicherlich, es ist die Spitze eines Eisberges. Denn die Verbindung von Macht und Interessen und Lobbyismus und anderem ist nicht genügend offengelegt. Und wir wissen, dass unter dieser Spitze des Eisberges da noch andere Dinge schlummern. Und das andere ist, dass der Union natürlich auch nichts anderes übrig blieb vor den Wahlen jetzt als die schnelle Flucht nach vorne. Mhm. Also die Frage, die sich doch dem nüchternen Beobachter stellt, ist die nach diesem Momentum. Das Momentum, das er beschreibt, eine ganz konkrete, spezifische Situation. Und hier kann man sich wirklich nur fragen, so viel Dummheit oder so viel Dreistigkeit. Also wenn uns das in einem Film begegnet wäre, würden wir doch sagen, schlechtes Drehbuch. Hm. Das kann in Wirklichkeit ja nicht passieren. Aber okay,
aber gut,
seit
Filme,
Trump sind wir natürlich im Bereich der Politik an vieles gewöhnt.
Und Filme sind ja im Endeffekt auch, auch häufig Dinge, die sich an Realitäten irgendwie orientieren oder davon inspirieren lassen. Insofern verwundert es vielleicht auch gar nicht so sehr. So eine Geschichte gab es ja jetzt auch immer mal wieder. Es ist ja nicht die erste. Wir erinnern uns vielleicht erinnern wir uns auch nicht, weil es irgendwie schnell veräppte an Philipp Amthor. Da gab es ja durchaus eine große Lobbyismusgeschichte und 1 fix 3 war er dann jetzt doch Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern bei der Bundestagswahl für die CDU. Oder auch Jens Spahn, der zum Spendendinner geht, ausgerechnet an dem Tag, als er Kontaktverzicht predigt. Und da werden dann auch Spenden je 9.999 Euro eingefragt, also knapp unter der Grenze, wo Namen offengelegt werden müssen. Ist das also etwas, was in irgendeiner Form fest verankert ist in der Union oder generell in der Politik? Was würden Sie sagen?
Naja, es ist natürlich in der Politik institutionell verankert. Deswegen haben wir seit 200 Jahren, seit den Debatten um Demokratie und Volksvertretung, auch die Debatten darum, wie weit sozusagen Teilinteressen, eigene Interessen in der Politik Raum haben dürfen und inwieweit der Politiker, die Politikerin ein engelgleiches Wesen sein muss, quasi vor dem Sündenfall. Dass sie das nicht sein können, ist auf der einen Seite klar, aber ich glaube, es gehört eine Debatte her, die nochmal auch deutlicher macht, dass eben Menschen, die im Bundestag, in den Landtagen, in den Rathäusern uns vertreten, auch viel Macht haben. Und wir merken das jetzt gerade in der Pandemie. Macht bedeutet ja auch Verantwortung. Das ist die Verantwortung eben auch für Leben. Mhm. Und wenn jemand als allererstes eben egoistisch denkt und nicht an das Allgemeininteresse denkt, in so extremen Situationen, in diesem Momentum, dann müssen wir einfach sagen, haben auch die Parteien nicht aufgepasst. Solches Personal brauchen wir nicht und dürfen Sie eigentlich auch nicht einstellen. Also wer nur sich vertritt, der soll in einen Verein gehen oder seine Firma gründen, aber eben nicht ein politisches Amt oder Mandat annehmen.
Damit wir jetzt nicht da quasi nur gleicher Meinung nölen über diese Korruption, die natürlich irgendwie kritisierenswert ist, könnte man wenigstens versuchen, es dahingehend differenziert zu beobachten, dass man sagt, okay, das Problem ist auf einer Seite da. Andererseits kann man aber auf der anderen Seite erkennen, dass der Umgang, Sie haben gesagt, es sind die Wahlen, aber trotzdem, dass der Umgang einfach schnell und vorbildlich ist. Es wird direkt thematisiert, angepackt, es wird diese Erklärung von den Abgeordneten eingefordert. Dinge, wo man jetzt etwas überspitzt gesagt bei der SPD vermutlich 3 Arbeitskreise, 4 Jahre und 5 Vorsitzende bräuchte.
Weiß ich nicht. Könnte natürlich sein. Die SPD hat da ja ihre besonderen Fähigkeiten im Bankschieben, also im Dinge auf die Bank schieben. Aber der Union blieb ja natürlich jetzt wirklich nichts anderes übrig, weil es, wie gesagt, eben wirklich ein Momentum gibt. Und dieses Momentum der Pandemie, in der Millionen Existenzen und Millionen Leben auch mit Angst erfüllt sind, in dieser Situation so zu reagieren, da blieb im Grunde genommen ja gar nichts anderes übrig, als eben nicht nur zu sagen, Fehler gemacht, zweitens Amtsrückgabe, sondern drittens vor allem eben auch Mandatsrückgabe und möglicherweise Parteiausschluss. Also ich würde nochmal wiederholen, wenn es nicht dreist war, was ja die schlimmere Erklärung wäre, dann war es Dummheit. Und ich glaube, dieses Maß sozusagen an sozialer und politischer Dummheit kann sich heute keine Partei leisten, jedenfalls sozusagen links von der AfD.
Und wie gefährlich ist dieses Maß an entweder Dummheit oder Dreistigkeit oder irgendwie einer Mischung davon? Wie gefährlich ist das? Es ist ein Wahlwochenende. Da kann man sowas natürlich als Partei auch irgendwie gebrauchen, wie gerade ein Kratzen im Hals oder Geschmacksverlust. Ist das was Wählerinnen und Wähler dann doch jetzt eben so hart treffen könnte, dass es sie in die Hände von Populisten treibt? Oder sehen Sie die Gefahr nicht?
Doch, also ich glaube, seit jetzt mindestens 120 Jahren Max Weber, der über den Beruf des Politikers, damals ja fast nur Männer, um 1900 viel nachgedacht hat und eben über Charisma gesprochen hat, dass man eine bestimmte Authentizität auch verkörpern muss, wenn Mann, Frau, Politik macht und dass dieses Charisma die Basis von Vertrauen ist. Ich vertraue einer Regierung, einer Verwaltung, einer Person, weil sie für etwas steht und das auch plausibel macht. Das ist, glaube ich, im Grunde genommen eben der ganz zentrale Punkt und wir werden wieder mehr darüber sprechen müssen, eben über Haltung. Aber es war ja nicht nur sozusagen dieser Vorfall, bei dem man jetzt nur noch darüber streiten kann, ob das Vorteilsnahme war oder ob das sozusagen unmittelbar an, ja, Korrumpierung dann grenzt, sondern es gibt ja gleichzeitig einen Hintergrund des Krisenmanagementversagens, der sich überall und immer wieder andeutet. Also wenn eine Regierung über ein Jahr und so lange ungefähr wissen wir, dass Masken sinnvoll sind, Impfstoffe sinnvoll sind, Klammer auf, warum forschen wir nicht auch über Medikamente, Klammer zu, genügend, und dass drittens Tests notwendig sind, wenn es einer Regierung nicht gelingt, die Logistik, also die Frage, wer produziert das, wo und wie kommt es zu uns, angemessen zu begleichen, dann erschüttert das natürlich eben auch das Zutrauen in einen Staat, der doch für die Daseinsfürsorge steht. Und wenn dann noch das Personal sich sozusagen nicht nur passiv über vielleicht mangelnde Kompetenz oder mangelndes Vorwissen nicht qualifiziert, sondern dann noch über sozusagen Vorteilsnahme und Bösartigkeit, dann bekommen wir in der Tat jedenfalls keine besseren Quoten des Zutrauens in die Politik, als wir sie gegenwärtig haben. Also insofern der ganz falsche Zeitpunkt.
Wir wollen ja nochmal darüber sprechen, wie das denn aussieht mit möglichen Lösungsmöglichkeiten oder wie man heutzutage so schön sagt, möglichen Learnings aus dieser Geschichte rund um Korruption bei CDU und CSU-Abgeordneten. Eine Idee ist jetzt die geäußerte von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, dass eben Funktionsträger kein anderes Amt mehr ausüben dürfen, keinen Beruf ausüben dürfen, für den sie Geld bekommen. Und die Frage an Wolfgang Kaschuba, wäre das eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, dem zu begegnen?
Ja, ich glaube, wir brauchen dringend so eine Art Konvention, eine Verabredung. Wie wollen wir mit unserem Beruf in der Politik und wie wollen wir mit den Interessen der Gesellschaft umgehen? Das können natürlich nur Anforderungen, Hinweise, Versprechungen sein, aber trotzdem eine Art moralischer Kodex. Und wir brauchen auf der anderen Seite natürlich deutlich sichtbar Transparenz. Denn eines ist in dieser Pandemie-Situation eben auch klar geworden. Es geht hier um wichtige Entscheidungen, es geht vielfältig um Macht. Ich will nur noch mal illustrieren, in welchem hält sich die Politik in Berlin sehr viel stärker als noch in Bonner Zeiten bewegt. Wir haben in Berlin ungefähr 20.000 bis 30.000 Lobbyisten und Lobbyistinnen, die für die unterschiedlichsten Interessen eintreten. Mein geschätztes Jahresgehalt pro Nase 100.000 bis 200.000 Euro. Und diese Armee von 30.000 Menschen will natürlich ihr Geld wert sein und befördert bestimmte Dinge und behindert andere. In diesem Umfeld geschickt zu agieren und sich nicht korrumpieren zu lassen, ist auch nicht einfach.
Ja, aber wie können wir das lösen? Also dann im Prinzip mit dem Untersagen jegliches Lobbyismus, das funktioniert ja auch nicht, denn das, was Sie beschreiben, ist natürlich ein problematischer Lobbyismus, aber Lobbyarbeit an sich ist ja nicht per se was Schlechtes. Also eben für irgendeine Sache einzutreten, muss ja nicht schlecht sein, sondern es wird ja erst problematisch, wenn eben Menschen sich dann korrumpieren lassen vielleicht oder beeinflussen lassen. Also wie schaffen wir es, das aufzulösen?
Auch da Transparenz. Es gibt ja die Beratung jetzt über Lobbyregister und ich glaube, die muss relativ weit gehen. Es ist völlig richtig, dass Interessen vertreten werden müssen von der Pharmaindustrie bis zum Kleingärtnerverein. Aber es sollte transparent werden, an wen ich mich wende und wer wie reagiert hat. Das ist im Grunde genommen eben die Forumsfunktion, die eine Politik haben muss, wenn sie demokratisch sein will, das weitgehend öffentlich einsehbar ist und auch zum Teil teilgenommen werden kann an Verhandlungen, damit klar wird, welche Interessen werden wie verhandelt. Also insofern ist es dann eben im Grunde genommen auch Lobbyismus als eine Form der Börse, aber ohne heimliche Notierungen, sondern mit offenen Notierungen.
Es geht vielen nicht schnell genug, immer noch nicht. Das Impfen, der Fortschritt beim Impfen. Warum nicht einfach die Hausärzte loslegen lassen? Warum nicht einfach das, was an Impfstoff da ist, verimpfen? Diese Frage stellen sich einige Menschen. Im Journalismus stellen die Menschen auch mal in Richtung handelnder Politiker, die dann zum Beispiel im Fall von Jens Spahn sagen: Naja, es muss erst mal mehr Impfstoff da sein. Dann fragt man sich natürlich, war da nicht irgendwie was mit rumliegenden Impfdosen? Ob man da was besser machen könnte, besser machen müsste, ob wir da irgendwie uns mit Bürokratie selber im Weg stehen, darüber will ich sprechen mit Wolfgang Kaschuber, Sozial- und Kulturwissenschaftler. Herr Kaschuber, wie ist denn Ihr Eindruck? Könnten wir schneller sein oder ist das auch so eine Forderung, die man natürlich leicht hier so vom Bürostuhl in den Raum blasen kann?
Ja, das scheint natürlich so. Man ist da schnell im Glashaus und wirft mit Steinen. Aber in dem Fall kann man und muss man, glaube ich, sagen, wir müssten schneller sein. Wir könnten nicht nur, wir müssten. Ich habe das sehr genau verfolgt, die Entwicklung und die Debatten sowohl im wissenschaftlichen Raum wie im politischen Raum. Es ist ungefähr seit August spätestens klar, welche ein bis zwei Produkte die Zulassung bekommen werden. Ab dem Moment weiß man im Grunde genommen, haben wir drei Werkzeuge zur Verfügung: Masken, Impfstoffe und Tests. Und diese drei Dinge logistisch auf den Weg zu bringen, das ist dann die Aufgabe guter Regierung und das haben wir eben nicht geschafft. Warum? Es gibt eine Reihe von Gründen dafür: nicht rechtzeitig reagiert, die Kompetenz nicht geklärt. Immer nur in Klammern gesprochen, in der letzten Woche sind der Gesundheitsminister und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten auseinandergegangen, ohne völlig zu klären, wer die Tests bestellt. Die Auskünfte am nächsten Tag waren unterschiedlich. Das ist natürlich wirklich ein Skandal. Und da wir Deutschen das immer besonders ordentlich machen wollen, haben wir gedacht, von oben ist am besten mit völliger Kontrolle.
Ja.
Und das Impfen macht man am besten wirklich von unten.
Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, das, was Sie gerade beschrieben haben, klingt ja auch gar nicht irgendwie nach ordentlich und bürokratisch, wenn die Politikerinnen und Politiker auseinandergehen und sich offensichtlich irgendwie nicht so einig sind, wer über was wie Auskunft geben soll. Also das heißt, ist es zu viel Bürokratie oder ist es zu viel Chaos?
Es ist beides und es ist natürlich vor allem immer wieder die Grundüberlegung, alles unter Kontrolle zu behalten. Das ist ja auch ein durchaus lobenswerter Grundzug unserer Bundeskanzlerin in vieler Hinsicht. Aber hier ist er nicht richtig am Platze. Wir hätten aus der sogenannten Flüchtlingskrise alle lernen müssen, dass wir die Gesellschaft mitnehmen müssen. Und die Gesellschaft nimmt man am besten mit, wenn sie beteiligt ist. Wie man auf die Idee kommen konnte, die sogenannte vulnerablen Gruppen über Internet primär, über langwierige Telefonschleifen, auch nur dazu zu bringen, dass sie sich einen Termin holen, statt über die Hausarztpraxen zu gehen, die Leute kennen, die millionenfach verimpft haben schon und die ganz einfach den Aufwand erheblich reduziert hätten, das entzieht sich völlig meiner Logik. Es wäre nur nötig gewesen, natürlich den Hausärzten eine vernünftige Logistik aufzubauen. Wie kommen sie an die Impfstoffe?
Ein Argument, was bei den Hausärzten auch hier und da gebracht wird, zum Beispiel auch von Jens Spahn, ist allerdings, das können wir mal hören, dass man eben bei dem Plan bleiben will, den man gemacht hat, zu priorisieren. Wir hören mal kurz, wie er das sagt.
Grundsätzlich ist es noch wichtig, die Priorisierung einzuhalten. Menschenleben retten ist keine Bürokratie.
Ist natürlich irgendwie auch so ein sehr politisch klingender Satz. Menschenleben retten ist keine Bürokratie. Aber das, was er da sagt zur Priorisierung, ist eben das, was man bei den Hausarztpraxen aus der Hand geben würde, wo dann am Ende es dazu führen könnte. Und ich meine, wir haben gerade auch über Korruption und solche Dinge gesprochen, die sich unkontrolliert ausbreiten, dass dann eben vielleicht doch die stärkeren Gruppen sich vordrängeln, die schwächeren zu kurz kommen.
Naja, also ich meine, man muss sich das schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Gesundheitsminister misstraut offenbar den Hausärztinnen und Hausärzten, von denen unser Leben aller abhängt. Also ob ich jetzt eine harmlose Schmerzspritze oder Giftspritze kriege, da muss ich ja auch Zutrauen haben in die Praxis. Genauso hätte man Zutrauen haben können, dass sich die Hausärztinnen und Ärzte an die Regeln halten, dass sie die vulnerablen Gruppen und die senilen Gruppen, also altersmäßigen Gruppen, identifizieren können, die sie kennen. Und es macht natürlich Sinn, in einer Pandemie nicht von oben herab zu sagen, erst wenn das Modell perfekt ist, bekämpfen wir die Pandemie, sondern eine Pandemie muss von unten bekämpft werden, Stein um Stein. Und wenn jemand zu früh dran war, dann kann man sich nachher darüber unterhalten, ob das gut war oder schlecht war. Aber jedes Geimpfte ist besser, als nicht geimpft zu sein. Und diese unmittelbaren Übergänge in die Praxis und die Niedrigschwelligkeit eben auch, die das Hausarztverfahren hätte, das machen uns ja andere Gesellschaften vor, hilft viel, beschleunigt und schafft Vertrauen.
Ich habe trotzdem noch nicht so ganz verstanden, warum man das dann macht. Also ich meine, selbst das in die Hausarztpraxis geben, wird jetzt in Berlin in einem Pilotprojekt erstmal erforscht. Das wirkt ja auch einigermaßen skurril, dass man dafür erst ein Pilotprojekt braucht, was andere schon längst vormachen, andere Länder. Sie haben es mit Kontrolle erklärt. Kontrolle auch, um sich gut darstellen zu können? Oder was ist da der Hintergrund dieses Kontrollwahns quasi, übertrieben gesagt?
Ja, ich meine, die Hausärzte, also deren Verband hat sich auch darüber lustig gemacht, indem sie kommentierten, wie impfen geht, wissen wir. Ja, gebt uns die Stoffe, dann kriegen wir das schon hin. Nein, ich glaube, es sind zwei Dinge eben zusammengekommen. Auf der einen Seite eben Versuch der Kontrolle, das von oben zu machen, und auf der anderen Seite eben die Erkenntnis eines gewissen Versagens. Und so war das natürlich im Grunde genommen Nebelkerzen werfen. Es war zu wenig Impfstoff da, also sagt man, müssen wir das genau kontrollieren und über die Impfzentren abwickeln. Aber ich meine, wir sehen, was da ein unglaublicher gesellschaftlicher Aufwand mit geringem gesellschaftlichen Effekt die Impfzentren bisher erbracht haben. Und jetzt passiert Ähnliches mit den Testzentren. Also wie gesagt, Vertrauen in die Gesellschaft und in ihre Infrastrukturen wäre sinnvoller gewesen und hätte schneller geholfen.
Die USA haben bereits rund 20% der Menschen geimpft. Das ist ein Anteil dreimal so hoch wie hierzulande. Und da zieht dann auch nicht mehr das Argument, was man immer mal mit Blick auf Israel ja genutzt hat, wo die Quote noch höher ist und wo man dann gerne von hier aus gesagt hat, ja, das sei ja auch so ein kleines Land. Das kann man über die USA ja nicht sagen. Was machen die also besser oder liegt es vielleicht alleine an sowas wie Impfnationalismus, den manche Joe Biden ja jetzt vorwerfen? Herr Kaschuba, wie würden Sie es sehen? Ist es eben dieser nationalistische Moment zu sagen, wir haben hier die Produktion und haben auch erstmal so viel Impfstoff da oder machen Sie auch einfach etwas besser?
Naja, ich glaube, das ist schon sozusagen der erste Moment, an dem ich auch mich sozusagen zum ersten Mal kritisch zu Biden sehen würde. Biden hat eben einfach von Trump übernommen, America First. Also die Impfressourcen, die jetzt sozusagen produziert werden in den USA, werden nicht exportiert, weder die Nachbarn noch der gesamte, ja doch schwer betroffene südamerikanische Kontinent bekommt im Moment etwas ab. Und damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass breit und viel geimpft werden kann. Und das machen sie sicherlich besser. Die Schwelle zur Anmeldung wie die Schwelle zum Impfen ist nach typisch amerikanischem Muster ganz weit abgesenkt. Man muss ohne große Voranmeldung kann man hingehen und geimpft wird im Auto, im Supermarkt, in der Firma. Und das bedeutet natürlich, dass nach sozusagen einer kleinen gemeinsame nationalen Frage, müssen wir uns impfen lassen? Joe Biden sagt, ja Leute, uns bleibt nichts übrig. Ab da haben wir keine großen Fragestellungen mehr. Mhm. Die Impfung ist in den USA in der Bevölkerung weitgehend verankert als Lösung des Problems. Und in Deutschland erscheint mir manchmal sozusagen die Impfung als Problem zu erscheinen, nicht als dessen Lösung. Mhm. Es ist wiederum eben eine sehr pragmatische Herangehensweise der Amerikaner, aber eben auf der Grundlage eines Impfnationalismus, der im Moment sehr hart durchgezogen wird. Moralisch sind wir überlegen, gesundheitlich geht es den Amerikanern und Amerikanerinnen inzwischen besser.
Sind wir da moralisch wirklich so überlegen oder haben wir da nicht irgendwie auch zwischenzeitlich sehr ähnlich reagiert, als es um die Frage ging, ob Impfstoffe nach Großbritannien kommen? Also war sich da zwischenzeitlich nicht doch irgendwie jeder so ein bisschen am nächsten?
Ja. Klar, also das ist, glaube ich, eine Debatte, die auch im später nochmal zu führen sein wird, die eben aber auch in der Zukunft ja nicht Vergangenheit sein wird. Wir werden uns ja impfen lassen müssen, auch in den nächsten Jahren. Und die globale Versorgung wird sozusagen ein zentrales Thema sein. Und wie wir mit dieser Frage umgehen, auch mit Preisen, auch mit Gewinnen, dann wirklich also im großen Maßstab, wir sprechen ja von zig Milliarden Impfdosen, die in den nächsten Jahren fällig sein wird, die bezahlt werden müssen, die verteilt werden müssen. Das wird eine interessante Frage sein. Und wir werden auch sehen, also wie unsere Gedächtnisse da funktionieren. Ich höre von kanadischen Freunden, dass die nicht wirklich amused sind, ja, dass jetzt nach zufälligen Produktionsstandorten eben Lebenschancen mitverteilt werden, weil sie von den Amerikanern eben, obwohl auf 100 Meilen Luftlinie produziert wird, im Moment nichts bekommen und sich das auf dem Weltmarkt besorgen müssen. Also da stehen eben auch Nachbarschaften und internationale Horizonte auf dem Prüfstand. Und auch wir haben da natürlich unsere Probleme. Aber das ist das, was man vielleicht als einzige Ehrenrettung der EU-Pandemiepolitik sagen kann. Der Gesichtspunkt der globalen Verantwortung hat immer eine Rolle gespielt.
Zu Gast bei uns Wolfgang Kaschuba, er war Gründer, Mitgründer des Instituts für Europäische Ethnologie und das ist zu finden, wenn man auf der Internetseite dieses Humboldt-Universitätsinstituts schaut, in der Möhrenstraße 4041 in Berlin, das O mit so einem dänischen Querstrich quasi zum Ö gemacht, Herr Kaschuba. Wir wollen über Identitätspolitik sprechen, ein heikles Thema.
Ja, es ist ein heikles Thema, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Und ich glaube, trotz aller Kritik und Proteststürme, die über dieses Wort, diesen Begriff hinweggegangen sind, muss man einfach nochmal festhalten, Identität ist in der Tat ein wichtiges Thema. Es geht um Selbstbestimmung, um Bilder, die wir von uns selber entwickeln wollen. Es ist ein wichtiges Thema und ein bedrohtes Thema. Und wie wichtig, das erleben wir gerade in den letzten Jahrzehnten in unseren großen Städten, wo sehr viele Minderheiten erst über eine Identitätspolitik überhaupt ihr Leben leben konnten. Also wer jetzt sozusagen auf Identität Bashing setzt, wählt, glaube ich, das Falsche. Identität meint eben Selbstbestimmung, aber eben meint zugleich eben auch Austausch, Debatte darüber, Freiheit. Denn jeder Raum, der von einer Gruppe eingenommen werden muss, muss mit anderen zugleich geteilt werden. Mhm. Und wir sehen ja, dass da eben Verschiebungen stattfinden und wenige Dinge sind nur völlig eindeutig. Und wer sich sozusagen das Hoheitsrecht der Identitätspolitik für sich beansprucht, liegt falsch. Das liegt nicht im Kern der Identität. Identitäten sind formbar, gestaltbar und sie müssen aber eben auch verhandelbar sein. Das muss, glaube ich, der Hintergrund sein.
Und genauso verhandelbar im Prinzip auch die Frage, ob man eine Straße wie die, in der Ihr Institut postalisch sitzt, sozusagen die Mohrenstraße, die bei Ihnen im Netz bewusst mit so einem durchgestrichenen O markiert wird. Also auch das eine verhandelbare Frage, wie man mit solchen Namen umgeht und dass man im Zweifel solche Namen auch einfach ändert, um darüber zu debattieren. Denn auch das sehen dann ja wiederum, Wolfgang Thierse hat diese Diskussion zum Beispiel mit angestoßen, das letzte Mal, aber es ist ja nicht das erste Mal. Das sehen ja dann auch wieder welche kritisch und sagen, ja, wir können jetzt nicht anfangen, irgendwie alle Namen zu ändern. Aber das müsste ja dann genauso verhandelbar sein.
Ja, natürlich, ganz unbedingt. Das ist aber, glaube ich, eben eine Frage demokratischer Prozesse, die dann im Kleinen anfangen. Also bei mir fängt die Frage nach Straßenumbenennungen immer zunächst mal mit denen an, die dort wohnen, mit der Geschichte und mit der Begründung. Und dann mit der Frage, warum ändern? Wir sind Gewohnheitstiere. Wenn wir jetzt alle Tage unsere Straßennamen ändern, macht das die Orientierung doch etwas schwierig. Und wenn wir die Trends der Straßenbenennung der letzten Jahrzehnte nehmen, dann haben wir ja nicht nur verdiente demokratische, weibliche wie männliche und andere Menschen als Namensgeber, sondern auch sehr viele Astern, Blumen, Narzissen und Amseln. Ob man jetzt so einen Straßenplan haben will, darüber kann man streiten, aber man sollte streiten. Zur Mohrenstraße ist vielleicht nur in zwei Sätzen so viel zu sagen. Das ist eben ein typisches Beispiel dafür, dass die Dinge nicht immer ganz einfach sind. Die Figur des Mohren kommt vor ungefähr 1200 Jahren nach Europa, nämlich mit der Geschichte. Die Mohren, also Mauren aus dem Gebiet eben des heutigen Mauretaniens, sind vorwiegend unterwegs im Auftrag ihrer muslimischen Herrscher und bekriegen die europäischen Grenzregionen Griechenland, Italien, Spanien. Und dort treten sie 700 Jahre lang als Söldner, als Krieger und auch als Mörder auf. Die Mohren sind als Regimenter Täter. Sie können heute in Otranto noch in Apulien mit den dortigen Bürgern die Erinnerung an das Jahr 1480 feiern, wo 600 Männer wegen ihres christlichen Glaubens hingerichtet wurden und die Familien versklavt wurden. Das ist also eine Tätergeschichte. So kommt der Mohr auch in viele Handlungen und wie immer rein. Nicht als Sklave, sondern eben als Feldherr, als Krieger und eben auch als Söldner. Und dann kippt die Geschichte. Dann wird ja dieses M-Wort Mohr ausgetauscht gegen das N-Wort. Dann haben wir den europäischen Rassismus. Wir haben den Kolonialismus. Und dann wird in der Tat daraus eine Geschichte auch der Opfer. Mhm. Jetzt kann man sagen, wir wollen das hier nicht mehr haben, darüber lässt sich diskutieren, aber man sollte, wenn man dann den Geschichtshintergrund als Argument nehmen will, den ganzen nehmen. Dann kann man sich die Geschichte eben nicht mehr aussuchen, sondern da muss man sie teilen. Und wer die Geschichte des Rassismus sieht, muss eben auch natürlich die 1000 Jahre vorher zumindest mit in Anschlag bringen. Deswegen fand ich einfach dringendere Aufgaben, auch auf der Ebene der Straßenumbenennungen, als diese Mohrenstraße. Da gibt es sehr viel eindeutigere und gab es sehr viel eindeutigere Dinge. Aber das ist eine Grundsatzfrage im Umgang eben mit Geschichte.
Und wie er auch gesagt hat, darüber müssen wir auf jeden Fall diskutieren und diskutieren können. Wolfgang Kaschuber war das, Kultur- und Sozialwissenschaftler, heute hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich sage vielen Dank auch, dass Sie auf so vielen Wegen heute mit uns gesprochen haben, telefonisch, per Leitung. Wir haben quasi alles versucht, was da geht. Und irgendwann sieht man sich dann auch mal wieder in echtem Studio vielleicht. Herr Kaschuber, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Das macht es dann einfacher.
Genau.
Ja, vielen Dank, gerne.